Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
In unserer heutigen Folge begrüßen wir einen alten Bekannten. Thilo Günther war bereits in Folge 57 zu Gast an unserem Motorradstammtisch. Wer das verpasst hat, sollte da unbedingt einmal reinhören. Denn bereits hier wurde deutlich, dass der Mann so viel Benzin im Blut hat, um damit einen ganzen Fuhrpark speisen zu können. Seine Erfahrungen und Erlebnisse auf den unterschiedlichsten Motorrädern passen eigentlich gar nicht in ein einziges Motorradleben. Und wäre damals nicht schon genug Stoff für eine ganze Filmtrilogie zustande gekommen, hat er in den letzten zwei Jahren sich selbst und die Motorradszene nochmal auf den Kopf gestellt. Die Rede ist von seiner vermeintlichen Abkehr vom Enduro und Road Racing hin zu etwas, das mir zunächst einen kurzen Würgereiz beschafft hat. Seinem neuesten Hobby, Harley Davidson fahren. Doch Thilo wäre nicht Thilo, wenn er in Lederkutte und Halbschalenhelm zur Eisdiele knattern würde. Stattdessen geht es mit Lachgaseinspritzung und 350 Kilogramm Trockengewicht auf die Kartbahn und zum Endurance-Rennen. Völlig verrückt, mein altes Mikrofon hat vor Aufregung in der Aufnahme dann leider vollends den Geist aufgegeben. Wie du hier aber hörst, ist schon Ersatz am Start, deshalb entschuldige meine Soundqualität und genieße trotzdem eine spannende Stunde mit aberwitzigen Anekdoten und einem echten Original, Thilo eben.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Und jetzt darf ich endlich mal wieder das Intro geben. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Einige Folgen aufgenommen, zuletzt in Person noch in Bosnien. Jetzt wieder in altbekannter Manier. Der Michel zu Hause bei sich in Darmstadt, ich in München. Und so sende ich Grüße. 400 Kilometer Luftlinie dürfen es sein. Ins besagte Darmstadt. Hallo Michel.
Ja, hallo Jan. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Wir haben aber tatsächlich schon eine Folge in dieser Konstellation aufgenommen. Denn die erste Folge zu unserer Bosnien-Reise, die haben wir ja direkt vor Ort im Steinbruch am Skihang aufgenommen, sitzend auf dem LKW. Die nächste zu unserem Enduro-Abenteuer jetzt schon in unserer gewohnten Manier und an gewohnter Ort und Stelle. Aber was heute wieder besonders ist, ne, nachdem wir uns jetzt die letzten Folgen gegenseitig zugelabert haben, haben wir heute wieder das große Vergnügen, zugelabert zu werden. Aber das hört sich natürlich scheiße an, wenn man das so sagt. Das ist natürlich nicht so. Wir haben natürlich einen super spannenden Gast. Jemanden, der auch hier schon in der Folge aus seinem bewegten Motorradleben erzählt hat. Und die Einladung, die neue Einladung, die geht auf Jan zurück, weil er besagten Gast regelmäßig verfolgt hat in letzter Zeit. Und Jan, deswegen die Intro-Ansage an dich. Stell doch mal vor, wer heute wieder dabei ist und vor allen Dingen, warum du ihn jetzt wieder dabei haben wolltest.
Genau, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge er da war. Es war allerdings vor zwei Jahren ungefähr und bereits da hat er wirklich sehr, sehr viel spannende Dinge aus seinem Leben erzählen können. So gefühlt war bei uns beiden, glaube ich, der Eindruck danach, wie kann man so viel Motorradgeschichten in einem bis dato auch relativ jungen Leben eigentlich schon erlebt haben. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Fängt bei Adam und Eva an und geht bis was weiß ich wohin, in die moderne Neuzeit auf jeden Fall und kennt überhaupt keinen Halt. Und dann denkt man, damit sind eigentlich alle Geschichten schon erzählt und man hat alles erlebt, was man erleben konnte. Und dann habe ich aber in den letzten zwei Jahren natürlich kontinuierlich den Social-Media-Auftritt unseres Gastes verfolgt. Und irgendwie gab es da eine riesengroße Kehrtwende. Und so viel möchte ich schon mal verraten. Mein nicht so Lieblingsthema sind ja Chopper. Das ist geneigten Zuhörenden hier in diesem Podcast schon aufgefallen. Und diese Person hat nämlich diese Kehrtwende hingelegt. Und das hat mich natürlich total fuchsig gemacht, genauso wie ganz viele andere Themen. Und deshalb freue ich mich, den, wie soll man sagen, nie ruhenden, stets unterwegs seienden Motorradfahrer Thilo Günther ein weiteres Mal hier bei unserem Podcast am Motorradstammtisch begrüßen zu dürfen. Hallo Thilo, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo Michel, hallo Jan. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Natürlich auch alle Hallo zu allen Zuhörern, die hoffentlich hier zahlreich wieder zuhören. Bei euch ist ja immer spannend, was ihr so erzählt. Ja, und ich freue mich natürlich auch aus meinem Leben. Ich sage jetzt echt einfach so als Motorradfahrer, weil ich ja versuche irgendwie alles zu abzudecken. Also eigentlich versuche ich das nicht. Es treibt mich manchmal in so Richtungen, wo ich vorher gar nicht wusste, wie du ja schon sagst, Chopper hätte ich ja nie gesagt, dass ich mal mit einem Chopper, besonders hier, ich habe ja hier mein einziges Harley-Shirt, was ich so habe, mal angezogen. Also das heißt, da könnt ihr schon sehen, mit was ich die letzte Zeit irgendwie gefahren bin. Ja, das ist manchmal ganz verrückt, aber ich bin für alles offen und ob das nachher gut ist, das kannst du ja sowieso immer nachher erst sagen. Aber ich habe bis jetzt waren das immer gute Sachen und hat dich weitergebracht und bist in andere Kreise gekommen und andere Leute wieder kennengelernt. War geil
bis jetzt. Da muss man ja tatsächlich die Sache einordnen. Ne? Unsere Zuhörenden, die werden jetzt denken, hä, Chopper, so findet nicht nur Jan langweilig, sondern wir natürlich auch. Und wenn wir erzählen, dass Thilo Günther Chopper fährt, Thilo Günther fährt natürlich nicht normal Chopper, weil Thilo Günther einfach nie normal Motorrad fährt. Also zumindest kenne ich ihn so nicht. Ich habe ihn ja damals kennengelernt im IRC Road Racing Umfeld. Da hat er verrückte Sachen gemacht und ist eben da, wo es spannend und außergewöhnlich wird, ist Thilo unterwegs. Und das Chopperfahren bezieht sich tatsächlich auch eher auf eine Art, ich sag mal, Bagger Racing, so wie man es aus den USA kennt, wo tatsächlich mit diesen Rieseneimern versucht wird, auf der Rennstrecke so schnell wie möglich im Kreis zu fahren. Und da schließe ich einfach auch direkt an. Du hast ja 1000 verschiedene Motorräder auf der Rennstrecke bewegt. Lässt sich dieses Chopperfahren eigentlich, oder das sage ich auch schon, Chopper, dieses Bagger-Racing oder dieses Bagger-Fahren mit Slicks im Renntrim eigentlich mit irgendwas vergleichen?
Also erstmal ist das Ding ja sehr schwer so also wenn du schnell die Kurve wechseln hast, du musst da irgendwie über 300 Kilo hin und her bewegen. Das ist spannend, geht aber auch, ne? Also die Motorräder sind ja sehr modifiziert. Ich müsste vielleicht eigentlich im Grunde ein bisschen eher anfangen. Wir haben ja nicht heute oder gestern damit angefangen. Wir haben ja erstmal mit fast einem Standardmotorrad angefangen. Und das war, glaube ich, in 21 war die Idee, Bagger-Rennen irgendwie zu machen, weil das natürlich in Amerika gerade total gehypt war. Und ich mit dem Tyler O'Hara, der da vorne fährt für Indien, auch Pikes Peak gefahren habe in 2017 oder 18, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr es war, und da auch immer so ein bisschen Kontakt hatte. Und die drei großen Hersteller, Indien, BMW und Harley, hatten sich so zusammengetan, hatten überlegt, wir probieren mal so Bagger-Racing aus, erstmal mit so Standard-Motorrädern. Und die waren da auf so einem Fahrsicherheitszentrum, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall hatte ich das gesehen, dass das stattfinden sollte. Und dann hatte ich die von Indien, die Pamela, angeschrieben, ey, warum hast du mich eigentlich nicht eingeladen? Ja, wieso? Ja, ich würde auch gerne mal mit so einem Ding fahren. Also dann bin ich auf meine Aprilia gestiegen, auf Achse, 400 Kilometer dahin. Und dann hier, das ist jetzt deine Indien, fahr mal los. Die war total Standard, also richtig so Standard. Und dann sind wir da so rumgefahren. Und dann konntest du da total geil quer raus und quer rein mitfahren irgendwie. Und die Pamela hatte nur Angst um ihr Motorrad, weil irgendwie kostet so ein Ding fast 40.000 Euro. Aber das war tatsächlich total kontrollierbar irgendwie. Björn Stupi war auch dabei für BMW, ne, IDM-Fahrer. Der hat das Ding natürlich gleich in Kies geschmettert, ne. Da war erstmal wieder alles, war lustig. Und die hatten auch, das war nicht öffentlich, da hatte jeder Händler könnte Kunden einladen. Das war auf Leute begrenzt und war auch voll Haus. Und dann haben wir da so Showrennen gefahren. Bernd Thiemer war auch dabei, ehemaliger Supermoto-Weltmeister. Und so ging das los. Hier Alex Jolik zum Beispiel, der Containerjunge da, der hat sich auch gleich weggepflastert mit so einem Ding. Also es war irgendwie witzig. Und so hatte das irgendwie überhaupt angefangen, geht das. Und das war tatsächlich ein Erfolg. Stand auch groß, wurde dann natürlich auch groß in der Motorrad und so promotet. Und so hat das überhaupt erst angefangen, drüber nachzudenken, ob man da irgendwie sowas macht. Das war in 21 oder 22. War nur eine Veranstaltung. Und dann, ja.
Jetzt möchte ich aber erst mal kurz eingrenzen. Übrigens, wir sind ja schon voll in der Materie drin. Wer Thilo Günther noch nicht genau kennt und sich fragt, was erzählen wir denn da eigentlich,
so,
wenn wir sagen, der hat irgendwie immer nur verrückte Sachen im Kopf, dem sei Folge Nummer 57 an Herz gelegt, weil da kommen nämlich auch die Themen an, die du gerade angesprochen hast. Pikes Peak, Race to the Cloud, wo Thilo irgendwie in Colorado in den USA dieses besagte Bergrennen gefahren ist, das vor ihm Walter Röhrl bekannt gemacht hat, allerdings im PKW. Thilo hat das Ganze zweimal mit dem Motorrad gemacht. Und dann kommen wir jetzt, also das unbedingt mal anhören, dann kriegt man schon mit, was das für ein verrückter Vogel ist. Und jetzt nochmal kurz zurück, ja, weil du hast gesagt, du hast die Pam angerufen, die war ja bei uns auch schon hier im Podcast, mittlerweile ist die ja bei Suzuki, damals bei Indien.
Genau.
Und hast gesagt, du möchtest mal irgendwie fahren. Jetzt stellt sich aber mir erstmal grundsätzlich die Frage, bevor wir weitergehen, wie sich das alles weiterentwickelt hat.
Ja.
Wieso? Was ist los mit dir? Also so, ich weiß nicht, was man mir geben muss, damit ich sage, ja, alles klar, ich möchte jetzt unbedingt Chopper fahren. Also ich glaube, mir fielen viele Leute ein, die ich gerne mal anrufen würde und sagen würde, hey, lass mich mal das Motorrad in einem Rennen fahren, ja? Das Ding ist, die würden halt alle nicht rangehen und wenn mal jemand rangeht, würde die Person sagen, bist du bekloppt, wer bist du überhaupt? Auf gar keinen Fall fährst du ein Motorrad. Aber ich glaube, jetzt jemanden anzurufen und zu sagen, ey, ich möchte gerne Chopper fahren und mit dem auch noch Rennen fahren, was war an dem Tag los bei dir, Thilo? Hattest du irgendwie zu lange Saunaaufguss gemacht?
Nee, also ich habe ja generell einfach Bock auf Motorradfahren und das war ja jetzt ganz was Neues. Und wie ihr seht, habt ihr ja auch gerade so ein bisschen Interesse, warum man so einen Scheiß macht. Und ich habe natürlich gesehen, wer kommt. Da kamen jetzt nicht irgendwelche, sondern da kamen auch erfahrene Motorradfahrer und die sagen ja auch, alle irgendwie aus einem Grund, weil die neugierig sind auf neue Sachen natürlich. Und man kann da neue Felder mit erschließen. So, wenn du dich natürlich immer nur in einer Szene rumtreibst, lernst du auch keine anderen Leute kennen, weil der Kreis ja natürlich immer ganz, ganz klein. Und ich habe ja schon, ob es Flattrack ist, ob es IRRC ist, wo ich meine, dass die Road Racing Szene immer noch die coolste Szene mit ist, weil das die entspanntesten Leute sind. Über IDM kann ich nicht so mitreden. Rundstrecke war noch nie so richtig mein Ding, muss ich sagen. Und das war jetzt so eine ganz andere Richtung. Shopper, ich meine, ich habe auch drüber gelacht, über Harley und den ganzen Kram und Alter, was ein Schrott. Aber du, wenn du das selber mal ausprobiert hast, dann kannst du auf einmal, wenn da einer sieht, der kauft sich so für 40 Mille, fährt damit zur Eisdiele und dann kommt da einer, steigt da drauf, bremst das Ding quer an wie mit der Supermoto und fährst quer raus, dann ist das schon ganz geil. Und ich wusste das ja vorher nicht, dass das so funktioniert, aber es hat tatsächlich funktioniert und die Motorräder waren ja noch Standard, die haben, weiß ich, 350 Kilo gewogen. Die Bremse wurde nach der Zeit natürlich weich, da musst du alles mit einkalkulieren, aber das macht dann die viele Erfahrung, vielleicht auch, dass ich ja auf jahrelang Motocross und Supermoto gefahren bin, da hast du natürlich ein Motorradgefühl irgendwie und dann geht das irgendwie. Und wenn dann noch da die gleichen Verrückten dabei sind, wo du auf einmal mit zwei Motorrädern, mit zwei so riesen Dingern quer anbremst nebeneinander, ja Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja, also ich finde das
Aber
richtig geil.
bist du jemals davor schon mal normal Chopper
Nein.
gefahren?
Nein, das war höchstens
Ah, krass.
nicht mal nachts, ey. Also, nein, nie, nie, nie. Immer, wie gesagt, immer drüber gelacht, von meinem Vater auch immer von klein auf, Alter, so ein Schrott da und so. Aber es war wirklich cool und ja, das hat so Bock auf mehr gemacht. Also nicht nur bei mir, sondern bei tatsächlich allen, die da waren. Und es waren natürlich die Leute direkt vom Hersteller auch nochmal da. Da ist der Support auch noch ein bisschen anders. Also das war auch wieder wie so eine kleine Familie, die da so gewachsen ist. Da wusste da ja noch keiner. Wir haben diesen Aufschlag gemacht, wir probieren das. Und das Jahr darauf waren ja dann drei Veranstaltungen angesetzt, die wir auch durchgezogen haben. Und das hat das dann alles nochmal bestätigt, wie cool das irgendwie war.
Ja, wie ging das denn dann weiter? Du hast ja gesagt, die erste Veranstaltung war quasi mit Serieneimern
Genau.
und nächstes Jahr dann drei Veranstaltungen, Unterstützung von den Herstellern. Da wurde ja wahrscheinlich dann auch schon technisch verändert und Hand angelegt. Denn wenn man, das muss man glaube ich auch noch so zur Einordnung dazu sagen, für diejenigen, die das vielleicht noch nie gehört oder gesehen haben, ne? Wenn man sich diese Bagger-Rennen in den USA vorstellt, ne? Da sehen die Dinger zwar aus wie klassische Chopper, aber das sind ja eigentlich, wenn ich das richtig weiß, Carbonverkleidung. Da ist ja so,
Ja.
wie du gesagt hast, alles ab, alles weg. Das sieht zwar von der Form aus wie so ein Eimer, aber natürlich rennsportmäßig optimiert. Wie ist das denn bei euch in diesem Unfall gewesen? Was wird denn da gemacht? Was ist denn da passiert?
Also da durfte quasi, das hieß dann Performance-Klasse, durfte jeder so 15.000 Euro, wurde so gesagt, in das Motorrad reinstecken. Das ist natürlich relativ schnell weg, da machst du Räder, machst du Fahrwerk und Bodenfreiheit. Das sind eigentlich erstmal so die wichtigen Sachen, weil das natürlich alles schleift. Und dann wurde noch ein bisschen Auspuff gemacht, weil laut hört sich das Ganze natürlich noch viel wilder an. Ist ja logisch. Ne? Ja, ist ja so. Darum kommt ja bei, was weiß ich, Moto E auch kein Feeling auf, weil die Kulisse, was sich mitreißt, das fehlt ja komplett. Und das waren so die Grundsachen, die da jeder irgendwie gemacht hat. Und dann haben wir erstmal wieder probiert. Also irgendwie so ein Neustart einer Szene. Und was gibt es da Schöneres, wenn du dabei sein darfst? Ne? Also ich bin ja hingefahren. Eigentlich so, Herr, komm mal, hier für dich ist auch noch ein Platz. Und auf einmal hatte ich ein Motorrad gesetzt. Anfangs noch für Indien sogar. Also, ja, das war absolut cool. Das war gut. Und
Und
so ging
warum
es
bist
dann
du
los.
dann
Und dann hat jeder
so,
so rumprobiert, ne?
jetzt bist du ja gerade bei den Anfängen und
Zu
du hast bei
Harley.
Indien angefangen und warum bist du dann zu Harley? Ist es
Ja.
dann schon direkt so die Ducati des Bagger Racings gewesen?
Ah, würde ich gar nicht mal sagen, weil die Indien sind ja wassergekühlt. Vom Motor her würde ich fast sagen, dass das schon besser ist wie die Harley-Sache da irgendwie. Nee, das hatte sich so, Indien hat sich nach einem Jahr rausgezogen und dann ist das Ganze leider auch in der Form nicht mehr verfolgt worden, weil weiß ich, die Hersteller es untereinander irgendwie nicht so, ist halt immer eine Budgetsache natürlich auch, ne? Und dann wird auch schnell mal so Spaßsachen werden dann halt schon mal schnell irgendwie vielleicht weggekürzt. Und dann hatte ich zwischendurch Richtung Harley über Benny Wilbers haben wir so ein Projekt Lab Record gemacht mit einer Sportster S in Oschersleben. Daher war mein Aufschlag so für Harley. Das wäre super viel zu erzählen, wenn ich das jetzt alles so. Also da bin ich dann schon mal irgendwie bei Harley gelandet über Don Performance ist auch noch dazwischen, wo ich am Glamsec für Harley gestartet bin. Also Das müsste man so hintereinander alles machen, sonst kommt man hier
also,
durcheinander.
Ich wollte sagen, dann machen wir das doch einfach chronologisch. Wie gesagt, die Geschichte finde ich ja mega spannend. Jan sitzt auch die ganze Zeit hier und hat ein Grinsen im Gesicht. Also das können wir gern machen. Kurze Einordnung. Benny Wilbers ist, ich sag mal, Fahrwerksspezialist, hat ein IDM-Team gehabt und also ist ehemaliger Teamchef, auch Supporter, Rennsport-Supporter,
genau.
Hat da ein Interesse dran und Don Performance ist quasi auch eine Tuning-Firma
speziell im
Bereich. Speziell für Harley, so, genau. Ne? Also das ist quasi so dieses Drumherum, das sich da in Anführungsstrichen geformt hat und dann habt ihr quasi losgelegt, ein Rennmoped aufzubauen.
Genau, also lass uns gerade die Indien-Nummer zu Ende machen. Wir haben diese drei Veranstaltungen gemacht. Wir hatten angefangen in Bayern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das waren alles auf Kartbahnen, was tatsächlich für die Nummer auch echt gut war, weil die Zuschauer natürlich sehr nah dran waren und hatten verschiedene Klassen. Hooligan, da waren dann BMW R9T, ist gefahren gegen Indien FTR und Harley sind wir mit der Sportster, mit der umgebauten Sportster S dann nachher gefahren, weil die ja vorher gar kein Motorrad in der Form im Programm hatten. Und dann bin ich da tatsächlich dann teilweise sogar zwei Klassen gefahren. Bin ich von dem Bagger auf die Hooligan-Kiste drauf, ne? Also von einem Motorrad sofort aufs nächste und dann gefahren. Haben wir, wie gesagt, angefangen in Bayern, dann sind wir nach Hasewinkel hier bei mir um die Ecke gegangen auf der Kartbahn und dann waren wir noch am Spreewaldring, auch nochmal Ende des Jahres. Haben da das Ganze nochmal durchgemacht, war immer das gleiche. BMW hatte manchmal wechselnde Fahrer, weil Bernd Hiemer nicht immer Zeit hatte. Und das war tatsächlich sehr erfolgreich und war irgendwie schade, dass das dann nachher nicht weitergeführt wurde und vermutlich auch nicht weitergeführt wird.
Wenn du sagst erfolgreich, was bedeutet das für dich? Hast du das Ding gewonnen?
Du, ich glaube, jeder hat mal so richtig gewonnen. Wir sind natürlich, muss man sagen, das war jetzt nicht Racing, wie ihr das jetzt so kennt, sag ich mal, auf Messers schneide, weil dann, glaube ich, wird das mit so einem Ding tatsächlich auf den Bahnen, wo wir gefahren sind, sehr gefährlich. Also wir sind schon sehr rücksichtsvoll miteinander gefahren. Natürlich schon irgendwie Race-Modus, aber nicht jetzt, dass ich jetzt einen maximal ausbremse mit den Hufen und fahre den vors Vorderrad. Also ich glaube, jeder, Bernd Hiemer war vorne, dann war immer, also das hat sich ganz gut abgewechselt. Die Leute hatten auf jeden Fall richtiges Rennsport-Feeling mit diesen schweren Eimern. Das war schon gut gewonnen. Ja, jeder hat mal gewonnen. Ne? Hier, guck mal, ich habe ja eine 1 hier drauf. Anscheinend habe ich auch mal irgendwann einmal gewonnen.
Sehr geil. Aber jetzt, du sagst, okay, die Competition sozusagen war oder der Ehrgeiz war jetzt ein bisschen runtergeschraubt so. Das trifft auf alle irgendwie auch zu. Deswegen hat man da ein bisschen Rücksicht genommen. Gab es denn vom Motor oder vom Modell einen Favoriten?
Ja, ich hatte Indian Challenger heißt das, glaube ich, was ich hatte, ne, wo ich mitgefahren bin und das passte erstmal schon mal ganz, also ja, hast dich draufgesetzt, andere Rastenanlage, bisschen anderer Lenker, das Sitzgefühl war schon mal ganz gut, plus die etwaigen Fahrwerksänderungen. Mit den anderen Dingern bin ich ja nicht gefahren mit der Harley, keine Ahnung, wollte ich auch da nicht. Ich hatte mich schön drauf eingeschossen auf die Indien.
Ah, okay, das wäre nämlich auch so eine Frage von meiner Seite noch gewesen, ob du da Erfahrung hast in die andere Richtung, weil die R9T, wenn man die sich so vorstellt, die ist ja so vom Grund, also klar, hast gesagt, Hooligan-Klasse, aber die ist ja so vom Grundkonzept und von der Geometrie schon ein bisschen weit weg von diesem klassischen Chopper, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, die sind ja, das ist ja meine eigene Klasse. Die Hooligan-Klasse war ja mit so, sag ich mal, diese FTR, das ist ja so Naked Bikes, ne?
Ja.
Ich nicht mitgefahren. Ich bin nur auf der Indian Challenger gefahren und auf der Harley Sportster S in der anderen Klasse, auf der umgebauten. Jetzt kommt man ein bisschen durcheinander mit den ganzen Sachen.
Ja. Vor allem, wenn man das nicht vor Augen hat.
Genau. Also, ich bin Bagger gefahren.
Okay, dann fahren wir fort. Also du hast gesagt, drei Rennen, jeder hat mal da ein bisschen was von gewonnen, es gab die unterschiedlichen Klassen und Modelle. Wie ging es dann weiter?
Genau, und dann hatte ich Benny Wilbers getroffen beim Supercross in Dortmund und da sagt er, du, ich habe so eine Idee, ich will einen Lap-Rekord machen mit einer Harley in Oschersleben. Ich so, Lap-Rekord, was soll das heißen? Ja, du fährst eine schnelle Runde mit der umgebauten Harley, die wir ja für dich haben und dann machen wir da einen riesen Aufriss mit. Ich so, gut. Coole Sache, lass mal treffen. Und dann haben wir uns bei Benny getroffen. Da war dann Don Performance dabei, Jekyll und Hyde, auswurfanlagenmäßig. Benny hat natürlich das Fahrwerk gemacht. Harley hat eine Sportster S, eine serienmäßige Sportster S zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir das besprochen. Und dann wurde ein Termin ausgemacht. Das Motorrad wurde massivst umgebaut, also auf 17 Zoll, auf speziell Fahrwerk von Benny, alles mit BMW-Teilen, also Dämpfer vorne, Gabel, die komplette BMW und Bremsanlage BMW, weil er das natürlich alles liegen hatte, war das natürlich einfach, das so umzubauen. Und Thunderbike hatte dann andere Gabelbrücken geliefert und so weiter. Und dann hatten die tatsächlich vor dem IDM-Wochenende in Oschersleben die Strecke hatten wir ganz für uns alleine. Also das ist schon sehr privilegiert, habe ich festgestellt, wenn du eine komplette Rennstrecke alleine für dich hast. Also so cool. Also das sind, was erlebst du ja sonst auch nie, weißt du? Kommst du hin, da sind noch andere 200 Leute, die da irgendwie fahren wollen. Und du kommst da hin, du, hier, die Strecke ist jetzt deine. Kannst links rumfahren oder rechts rumfahren, kannst du, wie du möchtest. Und dann, ja, war ein großes Aufgebot bei, Presse war natürlich auch wieder bei, Video und was weiß ich nicht alle. Und dann, ja, jetzt Thilo, fang mal an, fahr mal los. Und da habe ich mich erstmal maximal gewundert. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Sportster S serienmäßig kennt, die hatte so Ballonreifen und alles, also auch ja, Katastrophe, würde ich sagen, original. Und das Motorrad fuhr tatsächlich, ich bin ein großer Nakedbike-Fan, das Motorrad fuhr tatsächlich richtig, richtig geil. Also Burki Stemmer, der Cheftechniker da von Wilbers, hatte das Fahrwerk da schon, also nur durch reine Berechnung, wie das ungefähr sein müsste, mit seiner ganzen Erfahrung, so geil abgestimmt, dass wir da kaum noch was machen. Ich meine, ich bin nicht so besonders sensibel bei Fahrwerk, also mich kann's fast alles dahin stellen, ich komme irgendwie klar. Und dann sind wir da rumgefahren, haben auch einen schönen Film gedreht und dann bin ich irgendwie nach 1,42 nachher gefahren. Natürlich war vorher immer die Prämisse, bitte mach es nicht kaputt, das geht jetzt von einer Messe zur anderen. Das ist natürlich auch immer, ja, wie das so ist, alles neu, neue Lederkombi, alles super neu. Und dann, ja, dann bin ich vielleicht auch nicht auf letzte Rille gefahren. Also ich glaube, man kann das Ding auf jeden Fall unter 1,40 fahren mit dem Motorrad, wenn man sich da ein bisschen einschießen wollte. Metzler auch, war Reifenpartner, hatten wir auch gute Metzler-Reifen dabei und so, Magura mit Lenker, Bremse und so. Also waren auch wieder viele aus der Industrie daran interessiert, so ein Ding zu machen. Ja, das war, so war der Einstieg zu Harley eigentlich so, ne? Und dann war ich ja schon mal drin im Harley-Zimmer. Also,
jetzt muss also ich noch kurz die Frage stellen, du hast gerade die Reifen auch schon angesprochen, bist du dann tatsächlich auch mit Slicks gefahren?
Ja, ja, wir sind mit Slicks gefahren, ja. Wie heißt der? Also ist der Wahnsinn. Racetech RR oder wie heißt der, ne? Oder wie heißt der?
Ja, genau. Also das ist der absolute Wahnsinn, wenn man diese 1,42 mal einordnet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Bums das Motorrad unter der Leistung hat.
Ja, vielleicht so 130 vielleicht so. Also da geht mit Sicherheit viel schneller, aber wie gesagt, man ist ja jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag da so gefahren bin. Der Fokus war erstmal, wir brauchen ein cooles Video, wie das immer so ist bei so PR-Sachen natürlich. Wir brauchen erstmal Material, mach es bitte nicht kaputt und lass uns mal gucken, wie es so geht. Ne? Also wie gesagt, wenn man das jetzt heute, das Motorrad hat alle Messen besucht, stand überall, glaube ich, auf den Harley-Days, auf den größten Dings, überall. Und wenn man jetzt nochmal sagen könnte, komm, ist egal, ob es kaputt geht, dann könnte man ja nochmal anders probieren.
Naja, aber man muss trotzdem mal dazu sagen, ich bin in Oschersleben jetzt irgendwie 2 oder 3 Mal gewesen, auch mit Michel schon mal. Ich glaube, der hat es nochmal getoppt, aber ich war da mit der S1000 Doppel-R mit 200 PS und die ja komplett auf Rennstrecke ausgelegt ist und habe mit Hängen und Würgen, glaube ich, mal eine 1,40 gefahren. Und ja, die hat fast doppelt so viel PS. Ich habe schon angesagt, ganz andere Fahrwerksituation, ganz andere Geometrie. Und der Thilo haut dann da mit einer Harley und irgendwie 130 PS. Eine 1,42 raus. Michael, gut. Du wolltest aber auch die ganze Zeit was sagen.
Ja. Ja, genau. Ich wollte nämlich darauf auch einsteigen, um den Thilo mal zu fragen, damit er mal so den Motorradrahmen so ein bisschen beschreibt. Ne? Also Leistung haben wir 130 PS. Ne? Mhm. Wie schwer ist der Eimer? Das muss man dazu sagen. Dann ist es natürlich, wie gesagt, diese Harley unverkleidet.
Ja. Sitzgeometrie auch etwas schwierig. Bin ich eigentlich viel zu groß für. Also Rastenabstand zu Sitzhöhe. Das passt, weil also du bist mit den Knien fast über dem Tank. Dann keinerlei Fahrhilfen. Also nichts hier irgendwie Quickshifter oder sowas irgendwie, ne? Ich sag mal, Traktionskontrolle bin ich eh nicht scharf drauf, aber so, es ist jetzt kein Rennmotorrad, so, aber es wurde ein taugliches Rennstreckenmotorrad rausgemacht, irgendwie, dass das funktioniert. Aber da gibt's auch schon wieder viele Sachen, also wo viele sagen, ich setze mich auf so einen Scheiß gar nicht drauf. Aber ich fand die Challenge generell schon wieder cool. Und es haben sich natürlich im Endeffekt nachher wieder richtig geile andere Möglichkeiten durch sowas irgendwie entwickeln. Und ich habe schöne Erinnerungen durch Video und zig Magazine hier im Keller liegen, wo ich immer mal dann vielleicht in 20 Jahren hoffentlich reingucken kann und sage, guck mal, was du für bescheuerte Sachen gemacht hast.
Oder im Gasgeflüster-Podcast davon erzählen in 2 Jahren dann wieder, wenn dir das nächste Ding ansteht. Genau. Aber
Werbung. Was macht für uns Motorradfahren aus? Freiheit, Abenteuer und die besten Routen, die man finden kann. Und genau da kommt Kalimoto ins Spiel. Unsere bevorzugte Navigations-App, die speziell für Motorradfahrende entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Kurvenalgorithmuses führt dich die App automatisch auf die spannendsten Straßen, abseits von Autobahnen und immer mit den besten Kurven. Einfach die kurvenreiche Route auswählen und ab geht's, pure Fahrfreude ab dem ersten Kilometer. Aber Kalimoto kann noch mehr. Du kannst ganz einfach Points of Interests wie Cafés, Aussichtspunkte oder Tankstellen in deine Touren einbauen und so deine Route perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen.
Mit Kalimoto kannst du bequem die Route am PC planen und direkt aufs Smartphone übertragen. So wurde auch unsere Reise nach Bosnien ein Kinderspiel. Wenn du spontan einen Umweg fahren möchtest, kannst du auch auf dem Handy die Route jederzeit anpassen. Während der Fahrt kannst du die Tour mit Kalimoto nicht nur tracken, sondern bereits vorher per Link mit anderen teilen. So war es egal, ob Michel oder ich vorausfuhren, da wir über die Teilenfunktion immer die gleiche Strecke hatten. Neugierig? Dann schau über den Link in den Shownotes bei Kalimoto vorbei und hol dir die App. Auf der Website von Kalimoto erhältst du mit dem Code GIBGAS zusätzlich 20% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Das ist ja so das Spektakuläre, und du hast jetzt schon angedeutet, dass die Reise natürlich dann aufbauend auf dieser Sportster Challenge in Oschersleben weiterging. Und was war denn jetzt tatsächlich der nächste Schritt?
Genau, wir sind dann, ich weiß jetzt gar nicht, verzeihlich, kann ich es jetzt gar nicht mehr genau einordnen, bin ich am Glemseck auch mit Harley gestartet für Don Performance. Das kam aber auch aus verschiedenen, da hat mich auch einer angerufen, du, ich habe ja jemanden, die suchen einen Fahrer. Ich so, das hört sich erstmal nicht schlecht an. Ja, was ist denn mit dem alten Fahrer? Ja, der, ja, ist eine ziemlich traurige Geschichte. Ich meine, Chris Pfeiffer kennen ja vielleicht, die alle, die ein bisschen Motorrad begeistert sind, kennen ja Chris Pfeiffer. Ehemaliger BMW Stuntfahrer und so weiter, weltbekannt in der Stuntszene und auch in der Motorradszene, hat sich ja, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, das Leben genommen. Und der ist für die am Glemseck immer gestartet. Und, die haben dann quasi mich, also da kam ich mir richtig klein vor, haben mich angerufen, du, sag mal, würdest du für uns fahren? Vorher ist der Chris für uns gefahren, würdest du das machen? Da habe ich mich erstmal schon sehr geehrt gefühlt, weil das ja nur eine wirkliche Größe ist, und dass die dann mich anrufen und sagen, Mensch, Tilo, wir sehen dich da auch irgendwie, dass du das auch irgendwie hinkriegst, fand ich schon mal cool und habe natürlich auch ohne Ahnung, ohne alles erstmal sofort zugesagt, alles klar, lass uns treffen. Ich mache das sehr gerne, nicht nur, weil ich Chris Pfeiffer auch persönlich kannte, sondern ja so, eine coole Sache. Und so ist man am Glemseck gelandet mit einer FXDR umgebauten Harley mit so einem Autoslick hinten drin mit 200 PS Serie aus 2,4 Liter und dann nochmal mit Lachgas irgendwie um die 250 PS. Das war auch so ein bisschen Schopper, was da so, also da kann man mal sehen, wie sich so Geschichten wieder durch irgendwas ergeben. Und so bin ich eigentlich durch mein ganzes Leben gekommen. Das ist irgendwelche von einem Höchstchen auf Stöckchen, das war eigentlich immer cool, alles so, was sich so ergeben hat. Da haben wir so auch gedacht, irgendwie einen dritten Platz haben wir mitgemacht und eine Klasse haben wir sogar gewonnen im Glemseck, sind wir zweimal mitgestartet. So war die Sache zu Dom Performance, und dann kamen wieder ein paar andere, die da mitgemacht haben, also verrückt. Verrückt.
Aber wenn du jetzt sagst,
Jan, warte, ganz kurz zu diesem Motorrad, muss ich mir noch eine Frage stellen. Ist das jetzt das Bike, was ihr auf diesem Flughafen getestet habt und wo du diesen irrwitzigen Wheelie bei diesen Stadtversuchen gemacht hast, oder war das letztes Jahr?
Das war davor.
Also 2023? Das war davor.
22 okay. Also und 23 sind wir mit einer FXDR gefahren. Ich kenne mich mit dem Modell da gar nicht so aus. Und diese aberwitzigen Starts, was du jetzt sagst, das war 24. Und das ist auch das Motorrad, okay, aber wo wir jetzt zum Schluss mit Langstrecke gefahren sind.
Wow, okay, also bevor wir auf die Langstrecke kommen, das ist ja schon wieder die nächste völlig abstruse Story da hinten dran, sind wir gerade nochmal beim Glemseck mit dieser FTR oder wie auch immer sie heißt.
FXDR, ja.
Hast du gesagt mit, was war das, Nitro ein
Lachgas, Sprichwort mit Lachgas. Oder so?
Lachgas. Also es hat ja hier schon Fast and the Furious Vibes irgendwie. Ja. Da würde mich einfach mal interessieren, A, hat es noch so einen extra Boost, den man auch wirklich wahrnimmt? Und B, wie viel PS hatte das Ding dann am Ende?
Ja,
und C, ja. Wie schnell wart ihr bei 0 auf 100?
Also wir hatten, das Motorrad, habe ich ja gesagt, das hat der Motor 2,4 Liter und 200 PS Serie, ohne irgendwas jetzt, und Newtonmeter weit über 200. Und durch das Lachgas hast du dann 260. Das Lachgas ist so, du stehst am Start, machst das Ding auf und bei Vollgas zündet das Lachgas.
Automatisch.
Ja, oder haben die so gemacht, dass das automatisch dann zündet und dann merkst du, das hilft. Genau, aber dann sind ja nur 200 Meter, dann ist das auch relativ zügig zu Ende. Und früher habe ich tatsächlich, war auch schon mal beim Glemseck zum Gucken, habe ich immer gelacht, ja, was machen die da? Aber tendenziell, wenn du neben dir einer steht, der auch gewinnen will, ist das schon eine extreme Challenge, und ich würde lügen, wenn ich nicht sage, ich bin angespannt, vor allem, wenn dann noch irgendwie 40 andere mit angereist sind von den besagten Typen, wo ich fahren muss, und die alle sagen, ja, du gewinnst ja sowieso. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ohne Druck aufläuft, ne? Also, aber gewisser Druck ist ja immer gut, Und meistens konnte ich das auch dementsprechend abliefern, dass wir irgendwas gewonnen haben. Auf jeden Fall hatten wir oft Best of Show jedenfalls, weil man immer irgendwie noch was Cooles gemacht hat. Und das Ganze natürlich gibt's auch wieder im Video und in verschiedenen großen Motorradmagazinen, ob es die Motorrad ist oder PS, die uns dann begleitet haben und da auch eine Story drüber geschrieben haben, über das, was wir da wieder erlebt haben, über Motor bauen, probieren, auch Misserfolg, was natürlich mal passieren kann, ja.
Ja, was gab es denn da für einen Misserfolg, wenn du es jetzt sagst? Da wird man ja neugierig.
Dass zum Beispiel nach dem zweiten Lauf das Lachgas irgendwie kaputt gegangen ist. Ich so, dann gib mal den neuen Ventil her. Ja, wir haben kein Ventil. Ich so, ihr habt kein Ventil. Ja, wir haben nur das eine. Ich so, Alter, wir machen hier Rennsport, du musst alles doppelt haben. Das ist dann natürlich manchmal schwierig, wenn du jahrelang Rennsport hast, dann denkst du, das ist ja alles normal und dann machst du das mit welchen, die natürlich vielleicht nicht im Rennsport sind, die sagen zwar, komm, wir fahren ein Rennen, machen aber keinen Rennsport, weil im Rennsport, Michael, du weißt es selber, kann natürlich viel kaputt gehen. Wenn du auf die Rennstrecke fährst, hast du fast ein zweites Motorrad als Ersatz dabei, damit es immer weitergeht. Da war das dann so, halt, dann ging das nicht mehr, dann mussten wir ohne gewinnen. Hat irgendwie aber auch geklappt.
Also, Happy End.
Das ist alles sowas von bekloppt hier, was gerade passiert. Also ich denke mir, bei allem, was du erzählst, das ist jetzt nicht wahr.
Doch.
Wer hat denn diese Idee? Es klingt für mich alles so, als würde man total besoffen irgendwo abends am Stammtisch sitzen und sagen, lass mal das machen. Nee, also, plus, dass es immer jemanden gab, der gesagt hat, ja, okay, lass mal so machen. Und dann geht's einfach immer so weiter. Wenn es halt für den Rennsieg nicht reicht, Best of Show, alles klar. Wahrscheinlich hast du dann mit der Harley irgendwie auch noch ein Stoppie gemacht. Wheelie sowieso ist ja eh klar. Burnout zählt auch zum normalen Standardprogramm eines Thilo Günthers, habe ich so das Gefühl. Spannend. Aber nimm uns mit, wie ging es dann weiter? Weil der Michel hat ja jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert. Das war es ja eben noch nicht alles, sondern es wurde ein weiteres Motorrad genommen, weil man sich halt gedacht hat, ach, da war noch ein Bierchen, das wir trinken konnten, das uns auf weitere Ideen bringt. Und mit dem wurde nochmal komplett
eskaliert. Ja, also man muss tatsächlich sagen, auch bei Harley, da geht es natürlich irgendwie bei den Motorrädern um richtige Summen. Ja? Also wenn man da fällt jeder hinten rüber, sag ich mal, der jetzt irgendwie im Straßenrennsport so hobbymäßig unterwegs sind. Also wir reden da von Motorrädern, die irgendwie Richtung 100.000 Euro kosten und dann das ist schon wild, weil alleine so ein Standard-Harley-Ding, da fängst du ja schon fast bei 40 an. Dann,
das heißt, du bist dann regelmäßig im Paddock an den Ducati-Leuten vorbeigefahren und hast gesagt, aus dem Weg, Geringverdiener.
So ungefähr, weg da, die Straße ist meine. Nee, Quatsch, aber das ist schon verrückt und in dieser Szene, glaube ich, da ist auch noch irgendwie so ein bisschen, da wird jetzt nicht aufs Geld geguckt. Wir machen das jetzt, weiß ich meine. Also wir haben jetzt Bock, wir machen das jetzt einfach. Die Kosten sind mal hinten dran gestellt, da gucken wir nachher, wenn wir fertig sind damit so. Weißt du? Wir machen das jetzt erstmal. Und das so gab es ja früher in verschiedenen Szenen auch mal. Heute wird es natürlich immer schwieriger, weil natürlich immer irgendwo ein Controller sitzt und sagt, Alter, seid ihr total bekloppt, das lassen wir jetzt. Und da ist noch so, irgendwie, das ist schon eine coole Szene. Wenn du da irgendwie als Protagonist da oben auf bist, so geil. Und ich tue das ja auch immer eigentlich so auf meinen Instagram-Kanal, also ungefiltert, so wie hier auch. Also ich mache keine Story zweimal. Ich filme das ab und wenn das nicht total in die Hose gegangen ist, dann lade ich das auch genauso hoch, weil ich denke immer, das ist total authentisch. Und wer es nicht mag, der soll halt was anderes gucken. Weißt du, ich überlege da auch wenig. So ist es.
Das
merkt man auch wahrscheinlich
manchmal. Das muss man sagen, und das, also diese Authentizität, das macht dich halt tatsächlich aus. Die Story ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich habe da jetzt auch, während ich mich auf die Sendung gefreut habe, weil der Termin steht jetzt schon eine Weile, immer wieder drüber gefreut, wenn du Stories gemacht hast. Du warst jetzt ja zum Beispiel in Modena, warst du auch, ne? Im Ferrari-Museum.
Da war ich auch so,
ne? Und genau, und Thilo, ne, ist ja Petrolhead durch und durch, ne? Der steht natürlich auf getunte VW T2-Busse und Motorräder und Traktoren und Raumschiff, alles egal, so, ne? Alles, was Technik ist, laut ist und schnell, ist geil, ne? Und Thilo rennt mit einem Handy durch zwei Ferrari-Museen, ne? Und erzählt zu allem irgendwas, ne? Und Thilo ist wirklich einer der wenigen Leute, bei dem ich mir 35 Stories, die nicht selten sind, hintereinander angucken kann und es ist halt einfach immer gut und immer witzig so, ne? Und es ist einfach extrem unterhaltsam. Wohingegen, ja, wenn du jetzt den durchschnittlichen Motorrad-Content-Creator quasi nimmst, da baut es halt dann irgendwann so ein bisschen ab, ne? Und Thilo kann ich mir einfach immer angucken, das ist immer unterhaltsam und weil du halt einfach auch in so vielen Bereichen unterwegs bist, hast du einfach auch zu allem was zu erzählen. Ich weiß noch, hier ist mir in Erinnerung geblieben, ja, guckt euch mal die kleine Kupplung an bei diesem Formel-1-Auto. So, ne,
was ja, genau. Ja.
Also, so, ne? Und also mein, also einfach mega.
Vielleicht, meine Intention ist ja einfach, ich will ja nicht zeigen, dass ich irgendwie ein total geiler Typ bin. Ich will einfach so zeigen, weil viele, die gucken halt nur Stories, ey, ist doch viel cooler, erlebt das und mach du die Story, weißt du, wie, sonst kann ich ja den ganzen Tag irgendwelche Stories gucken. Ich bin lieber der, der die Story irgendwie macht und zeige den, möchte den Leuten am liebsten immer zeigen, einfach, pass mal auf, ey, geh einfach raus, mach doch irgendwas Cooles und das ist so eigentlich meine Intention da dran. Und ich habe natürlich für mich selber, dadurch, dass ich mir das meiste mal in meinen Stories irgendwie abspeichere, für mich schöne Erinnerungen, weil ich oftmals auch was vergesse, was man so alles irgendwie gemacht habe. Du fliegst ja auch nach Macau jetzt demnächst. Ich war ja letztes Jahr zum Beispiel in Macau, da habe ich dann auch die Stories alle gemacht, habe mit allen großen Fahrern gesprochen, ob es ein Peter Hickman ist. Nachher zum Schluss habe ich auf dem Siegermotorrad von Peter Hickman zum Beispiel gesessen und habe eine Story gemacht. Also so, du darfst auch keine Berührungspunkte haben, um mit Leuten irgendwie zu sprechen. Ich bin total begeistert von Motorradfahren und das möchte ich einfach zeigen. Und ich glaube, das wissen die, die mich kennen, wissen das sowieso. Viele meinen ja, ich arbeite gar nicht. Ich habe ja natürlich einen ganz normalen Job, gehe jeden Tag, also viermal die Woche gehe ich arbeiten. Und das andere ist einfach mein Hobby hier. Ich mache das nicht für irgendwie wegen Geld, ich mache das einfach, weil ich das geil finde, weißt du.
Aber zu den Stories kommen wir später nochmal. Ja, für mich gab es auch nochmal einen anderen Anknüpfungspunkt, ja. Weil Thilo ist ja auch eine Art Menschenfänger. Wo der ist, ist irgendwann immer so eine gewisse Traube um ihn herum oder mit ihm herum. Aber bleiben wir erstmal noch beim Thema. Ich möchte jetzt doch wissen, was es dann mit dem nächsten Projekt auf sich hatte. Also diese FTR oder wie sie auch immer hieß, ad acta gelegt, die so ein bisschen vergleichbar vielleicht noch mit einem Naked Bike plus mit anderer Geometrie wäre. Ja, ja. Habt ihr euch dann einfach so richtig an die fetten, wie nennt man denn das, Chopperkisten da?
Nee, das war dann getraut. das war dann tatsächlich so ein richtiger Bagger und das war, da bin ich nach Italien geflogen, nach Verona mit Don Performance auf so eine, ich glaube, das ist so eine Custom-Bike-Messe in Verona, ist sie, die ist im Januar jetzt wieder, fliegen wir jetzt auch wieder hin. Der Don hat mich angerufen, du, wir müssen dahin, da steht Motorrad und ich glaube, du bist der richtige Fahrer dafür. So hat es angefangen. Ich so, alles klar, Ticket, lass uns, wir fliegen nur Business, sagt er. Ich so, ja komm, dann tue ich dir den Gefallen, die Stunde Business, die hätte ich auch normal hingekriegt, aber wir fliegen Business, das ist auch schon so Harley, ne, so irgendwie witzig. Alles klar, da runter nach Verona, dann da auf dem Platz, komm durch die Tür da rein, da steht die Karre schon, Thilo, du musst jetzt erstmal fahren. Karre noch gar nicht richtig fährt, die Bremse geht gar nicht, nee, du musst jetzt hier einmal auf diesen Hof hier fahren, gibt's auch Videos bei mir auf dem Links. Du musst jetzt erstmal fahren, alles klar, dann mal einen kleinen Burnout kurz gemacht da und gar keine Bremse, kam natürlich gleich einer, ey, hier Ärger und hin und her und dann erstmal abgestiegen und erstmal genau dieses Motorrad halt angeguckt. Ja, das war ja, ich weiß gar nicht, wie die in echt heißt, so ein fetter Harley-Bagger, ich glaube eine Road Glide ist die Ausgangsbasis und die stand bei...
Darf ich kurz was einwerfen zu diesem Burnout?
Ja.
Weil ich kann es mir sowas von bildlich vorstellen, weil Thilo, wir haben uns kennengelernt in dem Rahmen des Wunderlicht-Projekts, mit dem es eben zu Pikes Peak ging. Mm. Und da war es eben auch so, es war eine alte R1200 GS oder so und wir sind auf diesem Wunderlicht-Gelände auf dem öffentlichen Parkplatz irgendwie so und machen halt so ein paar Videoshots, die wir irgendwie brauchten, um so die Geschichte zu erzählen. Ihr seid dann damals ja mit der S1000 irgendwie angetreten und da stand aber eben noch so eine alte R1200, wie es dazu kam, wie man gewechselt
das
hat.
Das war nicht die alte, immer. Das war die vom Vorjahr vom Bikes Peak. Also.
Ja, das meine ich ja, das ist ja die alte, also, ja, okay. Diese vom Vorjahr. Ja, okay. Steht da, ne? Und dann sage ich, ja komm, ich mach jetzt mal einen Burnout. Und dann war noch der Sven da, Grüße gehen raus, damals auch noch wunderlich Mitarbeiter, so, ja, weiß gar nicht, ob das geht und so. Und Tito einfach so, ach komm, wir machen es jetzt einfach. Und dreht dann da voll auf, setzt diese ganze Firmenzentrale komplett in Rauch unter. Und es gab danach halt auch klassisch Ärger. Nee, das könnt ihr ja nicht bringen. Hier sind jetzt mega die Gummispuren auf dem Parkplatz. Wer macht die weg? Was ist mit dem Motorrad? Das Motorrad war kalt, bla 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 und so, ne? Und jetzt könnte man ja mal meinen, da liegen jetzt ein paar Jahre zurück, dass man dann sagt, bei sowas, ja, vielleicht ich soll diese Harley da jetzt gerade auf der Messe mal draußen auf den Hof kurz fahren. Vielleicht mache ich jetzt nicht direkt einen Burnout. Aber Thilo wäre nicht Thilo, wenn er sagen würde, ach komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Und dann kommt halt wieder jemand und schimpft. Klassisch, Thilo einfach unverbessert.
Ja, der hat ja geschimpft, aber danach war der Stand erstmal voll, weil alle gucken wollten natürlich. Ne? Also das kann man jetzt sehen, wie man will. Muss man natürlich, also ich bin schon für viel Scheiß zu haben, aber so richtig Ärger gab es noch nie. Ein bisschen schimpfen ist ja nicht schlimm jetzt, sag ich mal. Das gehört ja zum guten Ton dazu. Also so fing das an. Die Karre stand bei Jekyll und Hyde, aufgebaut von Harley Düsseldorf. Jekyll und Hyde hat sich um das ganze Projekt, sage ich mal, gekümmert. Projekt 21 nennt sich das. Und die haben dann tatsächlich, der Shorty, der von Jekyll und Hyde für dieses Projektmanager quasi ist, der hat in Amerika die ganzen Harley-Typen, also hier Saddleman und so, die wirklich im in dieser, wie heißt es denn nochmal in Amerika, wie heißt denn die Beggar-Serie da nochmal? King of the Beggars, genau. Hat den Kontakt da aufgenommen und hat da von diesen ganz, von diesen Ausrüstern, also aus dem vollen Gefräße Gabelbrücken gekriegt, von Öhlins, das genau das gleiche Fahrwerk, was die haben und so weiter, steckt alles in diesem Motorrad drin. Und ja, Thilo, wäre schön, wenn du das Motorrad fährst. Ja, gut, das ist halt mal schön, eine schöne Sache, wenn die sich einig sind, dass ich der Fahrer von diesem Motorrad sein darf. Und so, sind wir dann noch ein bisschen über die Messe geschlichen und dann wieder weg und haben gesagt, jo, wenn er richtig fertig ist, dann meldet euch mal, wir machen dann mal eine Probefahrt. Also eine richtige Probefahrt, nicht so wie auf diesem Parkplatz. Und jetzt weitergesprungen natürlich im Jahr. Ja, die Probefahrt hat dann stattgefunden quasi bei 1000 Kilometer Hockenheim. Vorher war keine Zeit so richtig, dann sind wir 1000 Kilometer Hockenheim mit dem Motorrad gestartet. Also die sind wir einmal vorher gefahren, aber wir sind dann 1000 Kilometer Hockenheim gestartet damit. Und jeder, der das vielleicht ein bisschen verfolgt hat, war leider nach einer Stunde ein tödlicher Unfall und dann war das Thema auch durch. Bis dato hat das aber echt gut funktioniert und die Strecke lag sogar dem Motorrad, auch gerade durchs Motodrom, fuhr echt gut. Das ist super stabil auf der Bremse, also du kannst echt übelst reinbremsen. Ich bin sowieso gerne hinten am Mitbremsen und bei diesem fetten Ding kannst hinten voll reinlangen, also volles Rohr. Das ist gut. Das einzige Problem ist, was ist, dass das Ding halt keine Leistung hat, weil wir müssen ja überall auf dB-Limit gucken und wenn du das Ding halt zustopfst, dann verlierst du so viel an Leistung und dann kannst du auch nicht so einen dicken Motor fahren, weil dann wird das Ding, das ist Luftöl gekühlt, das wird so heiß. Also sind wir mit dem ganzen Motor, mit den Kubikzahlen und allem wieder runtergegangen, hatten irgendwie 130, 140 PS, bei über 300 Kilo ist das natürlich keine Rennsemmel. Aber es hat.
Jetzt ist der Hockenheimring ja relativ groß, gerade bekannt auch für die Parabolika. Wie viel?
Wir sind EDM-Anbindung gefahren, sind nicht so weit runtergefahren. Also das war eigentlich perfekt für das Motorrad. Und das war auch das erste Mal, dass ich so ein Motorrad überhaupt auf einem großen Kurs gefahren bin. Vorher sind wir die ja nur auf diesen, ich sag mal, Kartbahn gefahren, ne? Und ja gut, da waren wir erstmal alle zufrieden, also da gehörte Harley Deutschland in Form von André war dabei, von Metzler Reifenunterstützung, die haben uns einen ganzen Anhänger voll Reifen geschickt, waren auch vor Ort, Benny Wilbers hat sich um Fahrwerk gekümmert, Don Performance hat sich um Motor und alles gekümmert und da war so richtig wie so ein Team Gedanke, also es hat unheimlich viel Spaß gemacht und Box.
Aber jetzt da, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, von dem Rennen, auch wenn es jetzt nur eine Stunde war, wie war denn dann die Performance auch gemessen an den anderen Motorrädern? Wart ihr einfach immer das ewige Schlusslicht oder gab es
ja
auch also, Klassen, mit denen diese mithalten
natürlich, konnten? Da musst du dir mit dem Ding im Klaren sein, dass du irgendwie hinten fährst. Und da, manche haben da auch kein Verständnis, die fahren an dir vorbei und schütteln irgendwie mit dem Kopf. Ja, ist mir auch ziemlich Latte. Bei uns standen die Leute nach einer Box und wollten wissen, was macht ihr da eigentlich? Weil ob du da mit der 20.000er anrückst, wen interessiert denn das heute noch? Die Leute wollen verschiedene, ich meine, das ist ja Hobbysport da, ne? Also das ist ja Breitensport, sag ich mal, ne, was da gefahren wird. Natürlich sind da vorne sehr ambitionierte, ist ja auch keine Frage, aber wenn du mit einer Tausender nicht an so einer Harley vorbeikommst, dann weiß ich nicht, wo das Problem liegt. Also, nein, wir sind im Grunde erstmal für uns gefahren und unser, muss man ja einfach mal sagen, das ist ja nicht wie bei einer aktuellen Tausender aus der Kiste auf die Piste, du fährst gerade 8 Stunden, warum soll das nicht halten? Bei uns war ganz klar, Permisse, wir wollen 8 Stunden mit diesem Motorrad erstmal durchfahren. Da sind ja thermische Probleme, also da weiß ja gar nicht, was alles kommt. Ne? Und das war erstmal das, was überhaupt realisiert werden sollte, konnten wir ja leider dann nicht weiter ausführen. Ne?
Und wie ging es dann weiter?
Genau, dann haben wir aus diesem Ding gesagt, Mensch, der Harley Deutschland-Europa-Chef war auch da, der Kilian hat sich das auch tatsächlich angeguckt und war begeistert. Ne? Und klar, du brauchst ja immer irgendwie einen, der sagt, okay, alles klar, wir machen nochmal. Dann haben wir gesagt, alles klar, Nürburgring ist der nächste DLC-Lauf. Den nehmen wir doch mit, wenn wir schon mal dabei sind. Motorräder haben wir. Also wir sind in der Hooligan-Klasse ist gestartet worden. Der Chris Leach, der offizielle Harley-Stuntfahrer, ist da gefahren. Und der, wie heißt er denn? Der Yves, die haben eine Hooligan-Klasse gemacht. Die beiden haben sich sind zusammen gefahren mit 2 Motorrädern. Also mit einer Sportster S und eine umgebaute Panamerika. Und ich bin mit dem Bagger gefahren, zusammen mit dem Andreas Schneider, der auch auf so einem umgebauten Bagger gefahren sind. Also wir sind nicht klassisch Endurance gefahren, 2 oder 3 Fahrer, 1 Motorrad, sondern haben getauscht. Also kommst rein, Transponder rum und der nächste fährt mit dem Motorrad raus. So haben wir am Nürburgring gefahren. Also wir hatten zwei Bagger. Und da war tatsächlich, also wir waren in Hockenheim 15 Sekunden hinter der Spitze und in Nürburgring war es tatsächlich 30 Sekunden hinter dem schnellsten. Das war schon ein bisschen deprimierend. Das war, die Strecke lag dem Motorrad, warum genau, kann ich nicht sagen, aber nicht so gut. Das Motorrad lag gut, aber das war schon extrem. Das grübelt natürlich auch, ne, weil man weiß auch nicht, wenn von hinten einer kommt, der nicht aufpasst. Kennen wir alle, weil wenn du da mit 50 oder mehr Überschuss kommst, kann immer auch natürlich irgendwas passieren.
Ja, ja, ja. Und ihr seid jetzt quasi die Distanz dann im Rahmen der DLT durchgefahren. Ist denn irgendwas, also Spektakuläres in Anführungsstrichen, passiert, dass ihr sagt, okay, keine Ahnung, irgendein Teil der Technik hat versagt, ja, was ihr vorher also vielleicht nicht.
Die erste Harley von Rhein-Neckar, wo der, nicht Schneider, Andreas Schäfer heißt er, auch ehemals IDM gefahren früher, der auch jetzt Harley fährt und gesagt hat, komm, ich mach den Spaß auch mit, die hat relativ schnell aufgegeben und dann haben wir uns nachher ein Motorrad geteilt. Also das, wo ich die ganze Zeit von dem Bagger, wo ich eben schon von erzählt habe, haben uns das geteilt. Und dann sind da natürlich Getriebetemperaturen, wir konnten es nicht messen, aber so, dass quasi das Kunststoff auf dem Kettenspanner im Motor zum Primärantrieb geschmolzen ist, vor Hitze, solche Sachen zum Beispiel. Das rasselte dann immer. Wir sind aber einfach weitergefahren. Leistung war da, es rasselte halt ein bisschen. Ja. Wir haben gesagt, komm, wir fahren, es wird so, wir fahren jetzt so lange, wie es geht. Und dann
bis kaputt.
Ja, so ungefähr. Und da lernst du natürlich dann draus, okay, wir haben massive thermische Probleme, wie kann man das abstellen? Da müssen wir uns als Fahrer allerdings nicht drum kümmern, das haben die dann gemacht, haben dann irgendwie in Amerika, also nach der ganzen Veranstaltung, den Motor auseinandergenommen, woran hat es gelegen. Aber wir sind das Ding durchgefahren und es war schon mal so unser erster Erfolg, zweiten DLC-Lauf am Nürburgring, wir haben das Ding durchgefahren und das war für uns der persönliche Erfolg. Also nicht irgendwie irgendwelche, nein, da musst du dich von, also nicht mit der Art, das funktioniert nicht, dann die Motorräder haben noch nicht so viel zu tun wie die Dinger in Amerika. Und in Amerika fahren die, glaube ich, 7 Runden, also sagen wir mal vielleicht 14 Minuten und nicht, ich glaube, was war, Nürburgring war 6 Stunden Rennen. Ne?
Ja.
Also.
Das ist so bekloppt einfach.
Ja, aber es ist halt, da kannst du halt eine gute.
Aber geil.
Ja.
Der ist geil. Total geil.
Also halt zeigen, dass es geht. Das ist ja fast eine Art Pionierarbeit, würde ich fast sagen, kann man ja sagen. Ne? Weil wer kommt auf so eine bescheuerte Idee? Es kostet halt auch Geld und es geht halt, wenn viele Companies, das macht ja kein Privatmann irgendwie, das machen Companies, die sagen, pass auf, für uns, wir sehen das als Werbesache, haben da Bock drauf und das ist da so entstanden und war gut. Und dann waren wir jetzt ja vor kurzem, war ja nochmal Oschersleben DLC. Da habe ich das Ding allerdings bei Regen relativ zeitig weggeschmissen. Also die Sache war eigentlich so, das Wetter war echt scheiße. Das war jetzt im Oktober und wir hatten noch so Straßenreifen drauf und Räder wechseln dauert relativ lange. Also vorne geht, aber hinten mit Auswurf und alles relativ lange. Und da habe ich gesagt, komm, wir brauchen ja im Training brauchen wir eigentlich nur eine gezeitete Runde, dann können wir starten im Rennen. Ich fahre die gerade. Also Inlap. Die gezeitete Runde, Outlap. Ich komme wieder raus. Jo, du kannst das normal machen. Warum? Ja, der Transponder war nicht auf dem Motorrad. Ich so, Alter. Oh. Ja gut, das sind so Sachen, die passieren. Alles klar, komm, mach den drauf. Ich fahre nochmal. Inlap. Die schnelle Runde. Oh, geht gar nicht schlecht, dachte ich mir. Outlap habe ich es bis zur Hasseröder geschafft. Und da ist mir bei, weiß nicht, was hat 130 das Vorderrad schön eingeklappt. Karre links, ich zum Glück rechts. Die Kombi, die jetzt tatsächlich fast ein Jahr gehalten hat ohne Sturz, passiert mir auch eher selten. Hat dann auch einmal gezündelt, also vielen Dank an Damen, schöne Lederkombi auf jeden Fall und dann schön abgerollt und dann lag der fette Koffer da im Kies in der Hasseröder, alles dran weggeflogen an teuren Carbon-Teilen, die an so einem Motorrad so dran sind. Und da kamen die Marshalls auch schon angelaufen, haben auch gedacht, Alter, wie sollen wir die jetzt da rauskriegen? Ich sage, ja, wir probieren es einfach mal und dann, ja gut, da auch wieder wie im Rennsport natürlich irgendwie auch keine Teile irgendwie so richtig mit und ich bin ganz ehrlich, ich war auch nicht böse drum bei den Wetterverhältnissen, also leichter Regen mit so einem Eimer irgendwie zu fahren. Und dann Andreas hatte umgerüstet auf Regen und dann sind wir mit dem Motorrad halt gestartet. Aber ich habe im Vorfeld gesagt, ich so, du, ich habe heute echt einen schlechten Tag irgendwie. Ich habe auch keinen Bock, nochmal irgendwie eins kaputt zu machen. Hast du Probleme, wenn du alleine fährst? Das war 4 Stunden Rennen, glaube ich. Ich sagte, nee, du, das kriege ich auch hin, es geht ja um nichts, dann mache ich halt eine Pause oder wie auch immer, wir müssen ja eh gucken ein bisschen, also es ging ja auch wieder nur ums Ankommen. Und dann ist der Andreas tatsächlich alleine das Ding durchgefahren und hatte sehr viel Spaß. Ich war ein bisschen.
Wie viele Stunden ist er gefahren von den vier?
Oder war das 6-Stunden-Rennen? Also er ist sehr viel gefahren.
Ich glaube, Oschersleben waren 6 Stunden.
Oder 6 Stunden, dann war Nürburgring 4 Stunden. Kann sein. Oschersleben war 6. Ich denke mal, er ist so 4 Stunden gefahren. Alleine. Also das musst du erstmal bringen mit so einem schweren Motorrad.
Ja,
gerade hinten,
ja.
Wenn du Hotelkurve rauskommst, da kommt ja das schnelle, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das S rechts, links und dann musst du ja sofort wieder umlegen auf die Gegengerade mit so einem schnellen Brenner ist ja oder mit so einem leichten kein Problem. Auf dem Ding ist das richtig, also richtige Arbeit. Diese 300 Kilo links, rechts und bei nassen über das Weiße fahren, weiß auch jeder auch nicht gut, also musst du schon ein bisschen ausholen. Also das hat er, aber er war total happy. Also er, ich glaube, er wird das nochmal machen.
War das geil.
Ja. Und wie war in Oschersleben so der Zeitunterschied? Weil du hast gesagt, Hockenheim 15, Nürburgring 30.
Ja, war auch so 20, über 20 Sekunden, ja.
Ah, okay, doch.
War aber nicht richtig trocken. Aber da sind wir natürlich auch schlauer geworden. Ja. In Oschersleben haben sie gesagt, du, die DB-Limit gibt's heute nicht. Ja. Also, da haben sie da nicht gehabt. Wenn du das natürlich im Vorfeld weißt, kannst du das Motorrad natürlich anders aufbauen. Also mich würde das wirklich mal interessieren, wenn du mit so einem 200 oder an die 200 PS, die haben dann fast 300 Newtonmeter, ich glaube 280 Newtonmeter, wie du damit fährst. Du musst ja deinen Fahrstil auch ändern. Ich habe viel zu viel gedreht am Anfang, weil ihr natürlich immer so ein, brauchst du gar nicht. Du kannst ja fast alles nachher im dritten Gang. Du machst einfach und das Ding zieht durch. Ne? Da musst du also ein bisschen umstellen. Und ja, ich war ein bisschen gefrustet. Ich habe mich erstmal 2 Stunden in den Camper gelegt und hatte die Schnauze voll. Passiert halt, ne?
Also, aber da auch höchsten Respekt. Ich glaube, das ist ja das, was man immer nur wieder sagen kann. Wir haben es in der Folge zum Endurofahren auch gesagt. Wenn man sich nicht so fühlt, muss man, glaube ich, auch die Größe haben, das sich genauso einzustehen. Das ist immer der schlauere Move, als irgendwie aus falschem Stolz heraus irgendwas zu machen und dann liegst du in den Nesseln. Weil du es vorhin angesprochen hast, würde mich doch nochmal interessieren. So ein Reifenwechsel, der ist dann ja auch bei so einem 6-Stunden-Rennen auf jeden Fall fällig. Wenn du sagst, es dauert ein bisschen länger, wie muss man sich das vorstellen bei so einem Team in der Boxengasse? Reden wir davon irgendwie eine halbe Stunde, weil du wirklich da alles
auslässt? Ja, also klar, die Jungs, die machen das in einer Minute ungefähr. Also so ein richtiges Endurance-Team neben uns hier Shoda und Co., die brauchen eine Minute. Bei uns dauert schon länger. Aber wir haben ja normal halt 2 Motorräder, dann wäre das nicht schlimm gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, wir im Grunde fahren wir ja gegen uns selber erstmal, um zu zeigen, wir kommen an und das nehmen wir mit. Nächstes Jahr Hockenheim steht auf jeden Fall. Wir wollen auf jeden Fall 1000 Kilometer Hockenheim, was natürlich auch das prestigeträchtigste Ding von diesen 3 Veranstaltungen, ob nächstes Jahr vielleicht wieder mehr sind, hoffentlich mehr Veranstaltungen sind, fahren. Also das steht nochmal auf jeden Fall an, dass wir das zu Ende fahren. Das sind ja 8 Stunden, 1000 Kilometer ungefähr, ne?
Und ist es dann quasi so das höhere Ziel? Ich meine, ihr arbeitet jetzt ja doch schon relativ lange über beachtliche Zeit auf dieses Thema hin. Ihr habt jetzt Erfahrungen gesammelt mit dem Motorrad. Vielleicht findet ja, so wie du es gesagt hast, ja auch Austausch statt mit den USA und Technik wird entsprechend angepasst. Soll es nur dieses 1000 Kilometer sein oder gibt es da irgendwie Erwartungshaltungen, dass man sagt, okay, man geht vielleicht auf internationales Niveau, fährt irgendwie, es ist einfach noch, so wie du sagst, einfach just for fun.
Ich habe ja schon öfter vorhin erzählt, wie manche Zufälle entstehen, ne? Und ich hoffe einfach auf den Zufall. Also bei den richtigen Jungs brauchen wir damit nicht mitfahren. Also die fahren ja fast, die sind ja hinter der MotoGP teilweise nur 10 Sekunden, ne? In Austin, glaube ich, da war ja nicht viel Unterschied zur GP-Zeit, ne?
Wirklich?
Ja. Also, aber es gibt so eine Klasse da drunter quasi und wenn man da mal, da hätte ich auf jeden Fall, und es gibt auch verschiedene in Europa, die schon solche Motorräder gebaut haben. Beim Wheels und Waves war ich in Frankreich dieses Jahr auch und da standen auch wieder 2 Italiener und dann bin ich natürlich da sofort hingegangen und die kannten mich natürlich auch sofort, irgendwie, also nicht mich namentlich jetzt. Ich sage hier, haben wir gesehen, ihr macht das mit dem Bagger in Deutschland. Ja, wir machen sowas hier in Italien. Und wenn man das aus verschiedenen Ländern irgendwo zusammenkriegt, mal, dass du nachher vielleicht 10 Bagger irgendwo am Laufen hast, ja, das wäre doch erstmal eine coole Sache. Ey, wenn die da langkommen, das wird, weil der Sound so anders ist, das wäre vielleicht so irgendwie das Ziel, das vielleicht hinzubekommen. Ob das klappt, kann ich dir nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass es doch klappt. Irgendwie vielleicht.
Jetzt hast du ja das Projekt so ein bisschen beschrieben, auch eure Pläne so ein bisschen, auch was ihr nächstes Jahr vorhabt, was jetzt aber aus deinem letzten Kommentar so ein bisschen deutlich wurde, aus dem deutschen Markt heraus, auch gerade herstellerseitig, erwartest du dir da aber nicht so viel.
Ja, schwierig. Also das müsste aus dem Also optimal wäre, wenn es gibt ja viele Harley-Händler, wenn die sagen, pass auf, wir bauen jetzt jeder so einen Ofen, besorgen uns einen Fahrer und dann machen wir das. So, das wäre.
Also ich würde trotzdem immer noch nicht dort anrufen, muss ich ehrlich sagen.
So wusste ich auch nicht.
Dass ich mich
das Schlimme ist, der Jan sagt das ja jetzt die ganze Zeit und kokettiert hier die ganze Zeit so rum. Ne? Ich möchte darauf hinweisen, daran erinnern, dass wir jetzt ja unsere Enduro-Tour nach Bosnien auf Motorrädern gemacht haben und Jan das erste Mal mehrere hundert BMW GS gefahren ist, auch wenn es eine F900 war, aber er hat eigentlich die ganze Zeit nur gegrinst. Also ich bin mir sehr sicher, auch daran hätte er ganz, ganz viel Spaß, wenn er denn nur die Gelegenheit dazu bekommen sollte. Also Thilo, an der Stelle, Fahrer Nummer 2 steht auf jeden Fall schon. Ihr könnt Jan ruhig anrufen, der macht das. Ich bin mir ganz, ganz sicher.
Wir hatten ja auch von der Presse den Axel von der Moor, wie heißt er denn?
Axel Schermer
von der Moor ist auch bei 1000 Kilometer auch mit dem Motorrad gefahren und er ist nachher auch mit einem riesen Grinsen abgestiegen, weil das keiner erwartet, dass das tatsächlich gar nicht so, in Anführungsstrichen, schlecht fährt, wie man meint. Wie gesagt, auf der Bremse ist das Ding bärenstark, ja, da ist irgendwie ein Vorbau, da kostet die Gabeln 15.000 Euro, also das Feinste von Öl, was so da drin geht, dann dicke, fette, ordentliche Zangen und so weiter, also da wurde jetzt nicht irgendwie, da wurde schon ordentliches Material eingekauft, wo man auch annähernd, also besser geht's eigentlich nicht. Den Rest muss dann der Typ machen, der drauf sitzt. Und warum willst du, Jan, nicht mal eine Runde auf so ein Motorrad steigen? Dann kannst du zumindest mitreden und sagen, ey, das fährt doch nicht so scheiße,
wie ich gedacht habe.
Genau, wie ich gedacht habe. Wenn du natürlich, wenn du jetzt, sag ich mal, vor allen Sachen sagst, mach ich nicht. Ich bin ja, weiß ich gar nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Bosnien-Rallye mit einer Royal Enfield gefahren, wo ich auch gesagt habe, Alter, mit einer Royal Enfield, ey, und nachhinein, mich hat zumindest auf der ganzen Rallye keiner überholt, war das super geil mit einem 20 PS Motorrad, wo ein bisschen Fahrwerk gemacht wurde, wo du halt einfach nur festhalten musst vernünftig und ein bisschen vorausschauend fahren musst und vielleicht ein paar gute Skills haben musst.
Ja, daran scheitert es, verstehst du? Der letzte Punkt war der Knackpunkt in dem Ding, aber ist eigentlich eine ganz fließende Übergabe. Also grundsätzlich natürlich für alles zu haben und immer dabei, aber das Skillset ist dann halt doch einfach nochmal ein anderes. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast das ganze Bagger-Projekt und den Werdegang so ein bisschen vorgestellt, auch die Pläne, die ihr zusammen habt, aber mich würde dann doch interessieren, was hat es denn mit dir gemacht? Weil ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass zum einen beispielsweise deine klassischen Instruktorentätigkeiten, die du auf einer Rundstrecke, auf der Kawasaki oder wie auch immer, also klassische Superbikes getätigt hast, dass du die so ein bisschen beendet hast. Ich frage mich, was ist mit deiner Aprilia, die du ja sonst immer auch über die Landstraßen feuerst? Ist es jetzt soweit, dass als nächstes in deiner Garage für die Straße eine Harley mit Straßenzulassung steht? Oder was ist da dein Plan?
Also vermutlich, zumindest würde ich die jetzt nicht kaufen. Das soll jetzt nicht abwertend sein, weil ich, also die Aprilia verkaufe ich, weil ich habe da noch eine MT10, die muss ich auch mal jetzt irgendwie fertig machen. Also ich fahre liebend gern, sehr, sehr gerne Straßenmotorrad, weil das so unkompliziert ist. Du machst sonntags morgens um 6 die Garagentür auf, fährst 2 Stunden, holst Brötchen und gehst mit der Familie frühstücken zum Beispiel. Das kriegst du woanders halt schwierig hin und ich habe ja Hausstrecke, wo diese Grün-Weißen oder wie sie alle heißen, da wenig sind, da können wir auch mal schön fahren. Also so bin ich ja damals zum Roadracing ja auch gekommen. Ich hatte ja wenig Rennstreckenerfahrung, ich bin einfach vom Roadracing beim Fischereihafenrennen gestartet und das hat gut geklappt. So ist die ganze Geschichte ja vor vielen, vielen Jahren da mal mit dem Straßenrennsport entstanden. Aber tatsächlich diese Instruktorentätigkeiten, die Zeit mit Familie oder die Zeit, die man so hat, du musst halt abwägen und du, dann gehe ich doch lieber irgendwie was, soll auch nicht abwertend sein, aber dann gehe ich doch lieber für mich selber was fahren, als jetzt irgendwo, also ich könnte überall Instruktor fahren, aber da mache ich lieber, suche ich mir lieber irgendwie ein Event, wo ich dann mitfahre und mache das tatsächlich dann für mich selber. Ich helfe jedem gerne weiter, wenn er mir fragt, wenn ich helfen kann, erzähl dem auch gerne was. Aber da gibt es so viele, die machen das mit viel mehr Leidenschaft, noch Instruktoren fahren wie ich und ich habe so genug zu tun. Wir gehen viel Enduro fahren und ich fahre ein bisschen auf der Straße. Ich habe einfach gesagt, ich mach das einfach nicht mehr. Also ich fahre, wenn auf dem Bilzer Berg irgendwie, wenn das jetzt, dieses Jahr war ich da, Action-Team war da, da bin ich da kurz hingefahren, da hat er mir kurz Transponder ist alles vorbereitet, habe ich dran gepappt, bin einen Turn gefahren, habe nachher mit denen gegrillt und dann war das auch ein schöner Tag, weißt du, wie ich meine? Also ich habe keine Lust mehr auf Rennstrecke fahren. Hört sich vielleicht komplett schräg an für einen, der nur Rennstrecke fahren will, aber ich war erstens noch nie so richtig der Rennstreckenfahrer. Manchmal, wenn mich, ey, du warst noch nie in Mosten, nee, war ich noch nicht. Dafür war ich auf vielen richtigen Road-Racing-Strecken irgendwie schon und das ist immer noch absolut mein Favorite, weil das, die Szene ist, die ist wild. Also das ist richtig geil, aber für mich persönlich kommt das halt nicht mehr in Frage. Selbst wenn, hier steht ja der Pappaufsteller hier noch von Fischereihafenrennen, selbst wenn das, ich war letzte Woche noch beim Veranstalter, beim Ehemaligen haben wir noch so ein Meeting abends gehabt. Selbst wenn das wieder stattfinden würde, würde ich es, glaube ich, auch nur noch am Mikro begleiten mit Egon Müller oder so. Ich bin jetzt 44 Jahre alt, auch wenn das irgendwie brennt, aber die Zeit ist auch 10 Jahre weiter irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also, man wird auch älter und es haben auch manche geschrieben, ah, der Günther ist für nichts mehr jetzt schnell genug, jetzt ist er bei Harley, habe ich auch schon gelesen. Ja, gut, wenn das so ist, dann lasse ich dem in seinen Gedanken. Ich finde einfach irgendwie coole Sachen. Also mit Rennstrecke, wenn du jetzt sagst, komm, die neue R1 irgendwo fahren, oder ich war zum Beispiel auf der Pressevorstellung in Portimao, die ist ja für die neue Fireblade. Das hat mir gar nichts gegeben. Die 600er noch weniger.
Ach, krass. Ach, krass.
Also ich bin da ein paar Runden gefahren. Ich war mit mir selber auch ein bisschen vielleicht unzufrieden, aber es hat mir nichts gegeben. Also nichts. Ich war auf einer super geilen MotoGP-Strecke, hatte ein super geiles Motorrad, aber ich wäre lieber, glaube ich, mit der Enduro über eine Rallye gefahren. Also, hört sich jetzt komplett bekloppt an, aber es ist einfach ehrlich. Ich könnte ja sagen, boah, voll geil und so. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Da sieht man sogar teilweise, dass ich irgendwie mit mir selber auch ein bisschen unzufrieden war. Aber es ist halt ehrlich. Was soll ich machen? Soll ich jetzt sagen, boah, voll geil? Nee, es ist so. Es holt mich irgendwie nicht mehr so ab. Vielleicht ändert sich das nochmal. Ich glaube eher im Moment erstmal nicht.
1200 Kilometer nach Bosnien. Dank Kalimoto gab es statt langer Streckensuche mit wenigen Klicks beste Tourenplanung. Mit der Routenführung auf Kurvig und dem einzigartigen Kurvenalgorithmus schlägt das Motorradherz mit den ersten Kilometern höher. Und wenn es mal bei Regenwetter etwas zielgerichteter gehen muss, führt dich Kalimoto mit nur 2 Klicks auch super einfach auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Worauf wartest du? Probier es aus. Lade die App runter und nutze auf der Kalimoto-Website den Code GIBGAS für 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft.
Nee, ich glaube, es ist eigentlich zum einen ein super gutes Schlusswort hier am Ende und auch eine sehr gute Erkenntnis, sich an gewissen Stellen vielleicht auch einfach die Hörner abgestoßen zu haben und trotzdem das Kind in einem selbst immer noch leben lassen, weil das zeigst du ja an verschiedensten Stellen und wenn es der Burnout auf der Messe ist oder halt neue Sachen auszuprobieren. Und das ist vielleicht ein Appell an alle da draußen, die sehr eingeschränkt in ihrem Leben da irgendwie unterwegs sind, sich ihr gerne auch mal einladen zu lassen, den Horizont zu erweitern und es auch zu akzeptieren, wenn man an irgendeiner Stelle sagt, so, das habe ich jetzt für mich abgehakt und ich mache an anderer Stelle weiter. Ich glaube, das ist einfach nur ein sehr guter Appell, den man so weitergeben kann. Und wenn es da wirklich Leute gibt, die sich an Tilos Werdegang und jetzt auch Zukunft stören, die sollen einfach nur mal ein bisschen in die letzten Jahre von ihnen eintauchen und werden schnell feststellen, dass sie das, wie ich das eingangs auch schon erwähnt habe, wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nicht hinbekommen, solche Erfahrungen zu sammeln. Ich habe es dir ja im letzten Jahr zumindest mal ein bisschen nachgemacht und gleichgezogen, dass ich Enduro-Erfahrungen gesammelt habe. Das hat mich total angefixt. Wenn ich jetzt noch 2, 3 andere deiner Erfahrungen, wenn es das Baggerfahren wäre, mal ausprobieren könnte, dann würde ich mich darüber schon sehr, sehr freuen. Deswegen von unserer Seite in keiner Form dieser Vorwurf, sondern eher Respekt für das, was du gemacht hast. Und ich glaube, ein riesengroßes Dankeschön, dass du uns ein zweites Mal daran heute an diesem virtuellen Biker-Stammtisch hast teilhaben lassen. Und damit möchte ich die Stunde, die wir jetzt hier auch schon wieder voll haben, die verging ja wie im Fluge, von meiner Seite aus nahezu besiegeln. Nicht ohne aber natürlich nochmal das Wort auch an meinen Lieblings-Co-Host Michel zu geben.
Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, wie immer, wenn Jan sein Schlussplädoyer hält. Tilo, die Stunde war wirklich ein absoluter Hochgenuss und ich habe lange nicht mehr so im Motorradkontext gelacht. Und du hast tatsächlich auch für mich das Zitat des Tages gebracht, das ich hier auf jeden Fall zum Schluss nochmal platzieren möchte. Und es war schon ein bisschen wie bei der, wie war das hier früher? Peter Lustig, wie hieß es, diese Kindersendung? Löwenzahn, so, ne? Hier im Sinne von jetzt ausschalten. Zieht los, macht die Story selbst, ne? Guckt nicht, ihr habt jetzt uns gehört und jetzt ist die Zeit, mit der Inspiration von Tilo loszuziehen und selber Abenteuer zu erleben. Also vielen Dank für diese Weisheit, sag ich mal, und ich freue mich schon auf die 3. Folge dann mit dir, spätestens in 2 Jahren, und bin schon sehr gespannt, was dann an neuen Abenteuern zu berichten ist. Und danke dir recht herzlich, dass du dabei gewesen bist. Ja, und beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder mit einem echten Bier. Irgendwo an einer der Motorrad-Hotspots der Welt.
Ich denke, wir sehen uns irgendwo, Jungs. Also vielen, vielen Dank. Ich sage, alles hat seine Zeit und da muss man gucken, wie man da weiterkommt. Also wie gesagt, macht einfach coole Geschichten. Wir sehen uns sowieso irgendwo, alles, was mit Motorrad zu tun hat. Vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die zugehört haben. Könnt ihr gerne mal bei mir vorbeigucken. Tilo Günther 10 bei Instagram oder wie auch immer. Ich versuche da immer so ein bisschen was zu machen.
Lohnt sich auf jeden Fall. Danke dir, Thilo.
Bis dahin, ich danke euch, Jungs. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.